Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind immer noch in unserer Serie über die Bergpredigt. Wie schon gesagt, spricht Jesus hier einige zentrale Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens an. Zuerst führt er auf, was uns wirklich zu glücklich zu schätzen lässt. Zum Beispiel, wenn wir sanftmütig und friedfertig sind. Wenn wir nach Gerechtigkeit trachten, hungrig nach Gott sind und Frieden stiften. Jesus lädt uns ein ins einsame Kämmerlein, um Zeit allein mit Gott zu verbringen. Ich persönlich glaube, das unterschätzen wir total. Und das wird jetzt immer wichtiger. Dann spricht er über das Töten, wobei er den Rahmen viel enger setzt und nicht nur auf das effektive jemand umbringen eingeht oder meint, sondern nur schon das Verurteilen und jemanden als Dummkopf abstempeln. Das Gleiche betrifft Ehebruch. Auch hier zieht Jesus die Linie viel enger, als nur mit jemandem ins Bett gehen, der nicht dein Mann oder deine Frau ist. Sondern auch hier geht Jesus schon mit unserer Haltung, unseren Gedanken ins Gericht. Es gibt viele Leute, die würden konkret vielleicht niemals fremd gehen. Aber in ihren Gedanken tun sie das andauernd. Und das hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Ehe. Dann sagt Jesus, dass ihm lieber ist, dass wir uns mit unserem Nächsten versöhnen, als dass wir Opfer im Tempel bringen. Auch ein interessanter Gedanke. Gottesdienst darf keine Flucht oder Ausrede sein, sich den zwischenmenschlichen Beziehungen zu stellen. Gott ist es wichtiger, dass unsere Beziehungen im Reinen sind, als dass wir ihm irgendwelche Opfer bringen, die ja damals noch nötig waren, um sich Gott nahe zu dürfen. Heute Gott sei Dank nicht mehr. Jesus hat den Weg zu Gott ganz frei gemacht. Aber das Prinzip gilt immer noch. Gott sind unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr, sehr wichtig. Weiter spricht er über das Richten und ruft auf, uns nicht um den Splitter im Auge unseres Nächsten zu kümmern, solange wir noch einen Balken im eigenen Auge haben. Will heißen, dass wir vor unserer eigenen Tür kehren sollen, bevor wir uns um andere kümmern. Vor 2 Wochen habe ich über die goldene Regel gesprochen, die besagt, dass wir anderen das tun sollen, was wir selber von ihnen wünschen. Und letzten Sonntag hat Jürgen über den Aufruf Gottes, dass wir ihn ruhig, unverschämt um Segen bitten und darum ringen sollen, geredet. Heute geht es ums Vergeben. Vergeben ist ein sehr wichtiges Thema in der Bibel und auch ein sehr ernstes. Sicherlich habt ihr schon einige Predigten darüber gehört. Und ich habe nicht den Anspruch, euch etwas Neues zu servieren. Es schadet aber gar nichts, wenn wir die gleichen Prinzipien uns immer wieder anhören. Besonders die, die uns nicht so einfach fallen. Im Gegenteil, es hilft uns, demgemäß zu handeln. Vor ein paar Jahren, noch in der Österschweiz, war ich wegen einer Sache wirklich sehr verletzt und aufgebracht. Ich wusste, ich muss dieser Person vergeben. Aber es fiel mir alles andere als leicht. Ich fand es so fies und gemein, es tat mir so weh. Da habe ich mir, obwohl ich eigentlich ja schon alles zum Thema über Vergebung wusste, doch ein paar Predigten angehört und auch ein Bibelstudium zu diesem Thema gemacht. Denn ich glaube an die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Ich glaube, dass es zusammen mit dem Heiligen Geist uns Kraft gibt, dementsprechend zu handeln. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Das, was passiert ist, tat mir wirklich sehr, sehr weh. Aber ich bin mir bewusst, es ist kein Vergleich zu dem, was andere erleben mussten. Menschen können extrem grausam mit anderen umgehen. Es gibt Wunden, die sind wirklich tief und die können ein ganzes Leben prägen. Darum beginne ich gleich einmal mit dem, was Vergebung nicht ist. Vergebung heißt nicht, dass das, was dir geschehen ist, klein oder unbedeutend ist oder es klein zu machen, zu bagatellisieren, im Sinn von, ja, das hat er doch nicht so gemeint oder es gibt Schlimmeres. Nein. Vergeben ist auch nicht automatisch vergessen. Der Spruch ist ja recht geläufig. Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Das mag vielleicht bei Kleinigkeiten zutreffen, aber wirklich tiefe Verletzungen können wir nicht einfach vergessen. Sogar dann nicht, wenn sie vergeben sind. Aber, und das ist der große Unterschied, das dran denken tut nicht mehr so weh. Es löst keinen Groll mehr aus, weil es vergeben ist. Die Wunde ist geheilt, aber die Narbe ist vielleicht schon noch da. Narben gibt es im Leben. Aber in der Regel sind sie nicht schmerzhaft, wenn die Wunde darunter gut heilen konnte. Vergeben heißt auch nicht, dass Versöhnung stattfinden muss. Sie kann, muss aber nicht. Weiter ist Vergeben nicht eine Rechtfertigung für das, was die andere Person getan hat. Wir geben kein Einverständnis und lösen die andere Person auch nicht von ihrer Schuld. Wir vergeben ihr einfach. Jesus hat des Öfteren über Vergebung gesprochen. Sie ist zentral wichtig. Hier in der Bergpredigt, direkt im Anschluss ans Vaterunser, sagt er sogar: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6, 14 und 15. Das sind sehr, sehr ernste Worte. Ich bin eine überzeugte Verfechterin der absoluten Gnade ohne jeglichen Verdienst. Dennoch scheint mir, da stößt Gottes Gnade an ihre Grenzen. Wenn wir nicht vergeben, kann oder mag Gott auch nicht vergeben. Es liegt in Gottes Natur, dass er vergeben will. Dazu hat er Jesus geschickt, der mit seinem Tod einen sehr hohen Preis bezahlt hat. Wir müssen nichts tun, damit uns vergeben wird. Jesus hat alles getan. Wir müssen keinen Ablass leisten, eine Schuld bezahlen, was auch immer. Einzig und allein Gottes Angebot der Vergebung bewusst in Anspruch nehmen. Dann vergibt er zu 100%, ohne dass wir etwas dazu leisten müssten. Im 1. Johannesbrief 1,9 lesen wir: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und im Hebräer 8,12 heißt es: Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Im Gegensatz zu uns schafft es Gott, Schuld zu vergeben und zu vergessen. Ja, wie ist denn Jesu Aussage, wenn wir den Menschen nicht vergeben, wird unser Vater uns auch nicht vergeben, zu verstehen? Ich finde das schon noch krass. Ich glaube, man muss die Aussage im Hinblick auf das Gleichnis des unvergebenen Knechtes betrachten. Es ist ein merkwürdiges Gleichnis, das Jesus uns hier erzählt. Da ist von einem Mann die Rede, der 10.000 Talente Silber an Schulden bei seinem König angehäuft hat. Nun soll er seine Schuld abbezahlen. Das ist ihm jedoch schlicht unmöglich. 10.000 Talente Silber ist ein unvorstellbar großer Geldbetrag. Ich habe gelesen, dass es etwa 200.000 Jahresgehälter eines damaligen Tagelöhners entspricht. So eine Schuld abzuzahlen ist absurd, völlig unmöglich. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kommt man zu einem solchen riesen Schuldenberg? Aber das ist ja nur ein Gleichnis und soll unsere Schuld vor Gott und vor allem seine unfassbare Gnade verdeutlichen. Der Knecht fällt auf die Knie und bittet um Gnade. Der König, großzügig wie er ist, vergibt alles komplett, alles. Der Knecht muss nichts mehr bezahlen. Er ist total frei von Schuld. So geht Gott mit uns um, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Gerade eben von seiner Schuld befreit, trifft der Knecht einen Mitknecht. Dieser schuldet ihm 100 Denare. Das sind umgerechnet ca. 10.000 Franken. Also nur ein 125.000 oder 0,00008%, also ich kann die Zahlen schon gar nicht richtig sagen, dass dieser ihm erlassen soll. Da dieser das Geld nicht zurückgeben kann, lässt er den Mitknecht erbarmungslos im Gefängnis werfen. Jeder, der diese Geschichte hört, ist entsetzt. Wie kann einer sich nur so verhalten? Das ist doch völlig unverständlich. Der König stellt den Knecht zur Rede und nimmt seine soeben gewährte Vergebung wieder zurück. So wie der unbarmherzige Knecht seinen Mitknecht ins Gefängnis warf, tut es jetzt der zuvor so barmherzige König auch. Ja, mehr noch, er setzt sogar noch einen obendrauf, denn er überlässt den Mann den Folterknechten. Das heißt, er wird gequält. Was ist die Botschaft dieses Gleichnisses für uns? Es fordert uns mächtig heraus. Wir sollen, ja mehr noch, wir müssen die erlebte Gnade Gottes und die Vergebung weitergeben. Sonst laden wir, wohlgemerkt, wir selber, nicht unser Schuldner, im Gefängnis. Wir selber leiden. Auch die Psychologie macht heute darauf aufmerksam, dass Vergeben ein heilender und letztlich wohltuender Prozess ist und dass wir uns selbst schaden, wenn wir ihn nicht vergeben. Jemand hat es treffend ausgedrückt: Nicht zu vergeben ist, wie wenn man Rattengift trinken würde und dabei hofft, dass der andere davon stirbt. Und es gibt ja da auch die Geschichte von jemandem, der für jede Verletzung, die er nicht vergeben hat, eine Kartoffel mittragen musste. Am Schluss merkt er, dass es sich leichter läuft, ohne die belastenden und mittlerweile stinkenden Kartoffeln. Eben, dem anderen nichts nachtragen. Den Tragen tun wir, nicht der andere. Ich wage nicht zu behaupten, dass Vergeben einfach ist. Ich weiß, dass dem nicht so ist. Aber man kann vergeben, auch wenn mein Innerstes sich dagegen sträubt. Vergeben ist primär eine nüchterne Entscheidung, auch wenn sich meine Gefühle dem noch nicht anschließen können. Vergeben hat nämlich nichts mit Gefühlen zu tun. Bei dem eingangs erwähnten Erlebnis musste ich zuallererst einmal beten: Herr, hilf mir, dass ich vergeben will. Mir war gar nicht danach. Dann habe ich gebetet oder einfach proklamiert: Ich vergebe dieser Person, ich übergebe dir, meinem guten Vater und gerechten Richter, die ganze Angelegenheit und ich verzichte auf Abrechnung oder Rache, auch auf Richtigstellung aus der Sicht meiner Dinge, auch wenn mir absolut nicht danach war. Gott ist unser Richter und Anwalt. Er wird einmal absolut gerecht urteilen. Das sollte uns doch eigentlich entspannen und entlasten. In diesem Prozess habe ich gemerkt, dass das 7x7 plötzlich auch für mich eine ganz andere Bedeutung hatte. Jesus hat ja zu Petrus gesagt, dass wir 7x70 Mal vergeben sollen. Ich merkte, dass in meinem Fall es auch dieselbe Angelegenheit sein kann. Das Ganze ging bei mir nämlich nicht mit einmal vergeben und gut ist über die Bühne. Nein, diese Verletzung, diese Kränkung kam mir immer wieder in den Sinn. Und immer wieder, vielleicht sogar gefühlte mehr als 490 Mal, habe ich Vergebung ausgesprochen. So oft, bis meine Gefühle es endlich auch gecheckt haben. Vergeben beinhaltet drei Dinge. Ich halte den Verursacher meiner Wunde, diese Sache, nicht mehr vor. Ich übergebe meine Anklage Gott. Zweitens, ich rede mit anderen nicht mehr darüber. Ich klage den Täter auch öffentlich nicht mehr deswegen an. Und drittens, ich nähre meine Verletzung, meinen Frust, all das, was mich schmerzt, nicht mehr. Indem ich das tue, verabschiede ich mich auch von meiner Opferrolle. Ich werde selber aktiv und übernehme in einem gewissen Sinn die Herrschaft. Denn ich gewähre dem Täter nicht mehr Macht über mich auszuüben, sondern löse mich eben von dieser Opferrolle. Ich verzichte auf mein Recht auf Vergeltung und Wiedergutmachung und Nachtragen um meines Glückes willen, nicht wegen der anderen Person, wegen mir. So verliert die Verletzung ihren Stachel und so kann ich frei und glücklich werden. Weil Vergeben vor allem mit meinem Wohlbefinden zu tun hat, ist sie unabhängig davon, ob der andere Reue zeigt. Natürlich hilft es mir, zu vergeben, wenn der andere sich entschuldigt oder so. Aber letztendlich ist dies nicht der entscheidende Punkt. Denn es geht mir besser, wenn ich vergebe. Also warum sollte ich mir den Gefallen nicht tun, egal was der andere für eine Haltung hat? Ich bin der Überzeugung, dass Gott die Verletzungen nur heilen kann, wenn wir vergeben. Oder zumindest, wenn wir vergeben wollen. Manchmal ist nur schon das der erste Schritt zur Heilung. Werner Kniesel war mein erster Pastor. Von ihm habe ich viele gute Prinzipien gelernt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, wir sollen uns jeden Tag entscheiden zu vergeben. Also noch bevor irgendetwas geschieht, was uns schmerzt. Denn mit so einer vergebenden Haltung präventiv fällt es uns viel leichter zu vergeben, wenn wir dann verletzt würden. Was könnte uns weiter noch helfen, zu vergeben oder zur Vergebung motivieren? Als erstes natürlich schlicht einfach Dankbarkeit gegenüber Gott. Je mehr mir bewusst ist, dass ich ohne Vergebung keine Chance vor Gott hätte, desto dankbarer bin ich ihm gegenüber und desto weniger selbstgerecht werde ich. Selbstgerechtigkeit achte ich übrigens als einen reellen Gegner der Vergebung. Ein weiterer Grund ist die Selbstliebe. Aus der Erkenntnis, dass es mir dabei am besten geht, wenn ich vergebe, dann bin ich frei. Der wichtigste und ich finde auch der motivierendste Grund sollte unsere Liebe zu Gott sein. Der Wunsch, dass rein gar nichts unsere Beziehung mit Gott negativ beeinflussen könnte. Es ist mein innigstes Anliegen, Gott zu gefallen und ganz nahe bei ihm zu sein und durch mein Leben ihm Ehre zu bringen. Wir haben gesehen, dass Vergeben ein wichtiges Thema ist für Gott. Dass er sich wünscht, dass wir es ihm ähnlich machen. Vergeben ist also auch ein Gehorsamsschritt. Leider kommt es vor, dass Gottes Gnadeserweisungen ohne Auswirkungen bleiben. Wie traurig ist denn das? Der Schuldknecht hat soeben Millionen geschenkt bekommen oder in einem anderen Wertvergleich eine wunderschöne Luxusvilla. Anstatt sich einfach daran zu freuen, geht er auf einen Mitmenschen los, der ihm ein Kaugummipäckli schuldet. Ich weiß natürlich, dass wenn wir verletzt sind, uns die Angelegenheit nicht wie ein Kaugummipäckli vorkommt. Aber ich möchte gewisse Verletzungen auch nicht bagatellisieren. Wie gesagt, es gibt wirklich Grausames. Nichtsdestotrotz, wir alle, die wir die Güte Gottes geschmeckt haben, sind von Bettlern zu Millionären geworden. Zanken wir uns doch nicht um ein Kaugummipäckli. Und auch nicht um ein grausames Kaugummipäckli, so grausam es manchmal sein könnte. Sondern leben wir in dieser Fülle Gottes großzügig. So sind wir wiederhergestellt und können glücklich und frei sein. Das ist ein Punkt, der mir in letzter Zeit wirklich sehr wichtig ist. Wenn ich Gottes Volk anschaue, schmerzt es mich manchmal echt. Ich sehe eher Bettler als Millionäre. Damit meine ich natürlich keinesfalls das Bankkonto, sondern das Seelenkonto. Ich befürchte, Gottes Volk ist unterernährt und darum auch schwach. Nur ganz wenige nähren sich wirklich aus der direkten, intimen, vertrauten und lebendigen Liebesbeziehung mit dem Vater. Viel zu wenige pflegen diese erfrischende und belebende Freundschaft mit ihm. Gott hat den Tisch uns bereit gemacht, aber seine Kinder sind zu beschäftigt, hinzusitzen und zu genießen. Ich glaube, Gott ruft uns auf, dass wir wirklich bei ihm all das abholen, was wir brauchen und unser Minus von ihm ausfüllen lassen. Das kannst nur du selbst, das kann niemand für dich. Es ist mir in letzter Zeit wirklich ein Anliegen, dass wir alle lernen, bei Gott abzuholen, dass wir uns bei ihm sättigen. Denn wie schon gesagt, ich glaube, es liegen keine einfachen Zeiten vor uns. Und nur wenn wir in ihm gesättigt sind, können wir diese positiv meistern. Keinesfalls möchte ich Angst machen. Angst ist immer schlecht. Aber ich sehe es auch als, im gewissen Sinn als meine Pflicht, euch darauf vorzubereiten und euch zu ermutigen, euch beim gedeckten Tisch des Vaters zu nähren und Fett und Muskeln anzusetzen. Natürlich, ich spreche vom geistlichen Fett und Muskeln. Ein Sportler geht auch nicht untrainiert in den Wettkampf. Und auch wir sollen uns geistlich auftrainieren, damit wir den Herausforderungen der Zukunft vorbereitet entgegentreten können. Jesus spricht immer wieder vom überwinden. Seien wir nicht zu beschäftigt für das, was uns wirklich fit macht für die Herausforderungen dieser Zeit, damit wir sie positiv überwinden können. Daniel wusste, wie das geht. Er schrieb, das Volk, das seinen Gott kennt und liebt, wird sich stark erweisen. Daniel 11,32. Wie gut kennst du deinen Gott wirklich? Ich meine nicht theologisch. Ich spreche vom Herzen, von der Liebesbeziehung, die du mit ihm haben kannst. Gut, wenn wir es jetzt lernen, in solch einer Liebesbeziehung, in solch einer Hingabe mit Gott zu leben, damit er unsere Seele sättigen kann. Denn wenn es dann wirklich mal eng wird, dann sind wir gesättigt, dann haben wir Fettpolster. Dazu gehört auch das Vergeben, Loslassen und nicht unnötige Lasten mit sich zu tragen. Ich mache einen konkreten Vorschlag für die nächste Woche. Nimm dir doch ganz bewusst Zeit, um Gott wieder einmal richtig zu danken, für das, was er dir alles vergeben hat. Und diese Freiheit und den Reichtum in ihm zu feiern, dann könntest du ihn auch fragen, wem du was noch vergeben solltest. Und dann tue das. Vielleicht hilft es dir, zusammen mit jemandem darüber zu sprechen und das gemeinsam vor Gott zu bringen und abzulegen. Dann mach das. Und falls du diesen Gott noch nicht so gut kennst, dann lade ihn unbedingt ein, sich dir zu offenbaren. Er hat versprochen, dass er sich finden lässt von denen, die ihn suchen. Das tut er auch. Und Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, das lohnt sich immer. Er ist so ein wunderbarer Gott. Die Botschaft von heute Morgen könnte man ganz kurz zusammenfassen. Vergebung und empfangen und Vergebung weiterzugeben ist entscheidend wichtig. Und beides macht glücklich und frei. Vergebung zu empfangen und Vergebung weiterzugeben ist entscheidend wichtig. Und beides macht glücklich und frei. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns alles vergeben hast. Egal was, du rechnest unsere Schuld nicht mehr an. Du wirfst sie sogar ins tiefste Meer. Hilf uns Menschen zu dir. Wirklich frei sind von all den Lasten, auch, die andere uns tun. Wir wollen frei sein, wir wollen anderen vergeben. Hilf uns in deinem Sinn miteinander umzugehen, dass wir einander achten und lieben und ehren. Dass wir dir einfach mehr Ehre bringen, Herr. Dir Raum geben in unserem Leben und du durch uns durchwirken kannst. Versöhnung bringen kannst in diese Welt. Danke dir, Herr, dass du wunderbar bist. Dass du uns so fest liebst. Danke, Herr. Amen. Ja, und nun wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Genießt euer Leben mit Jesus. Lasst euch segnen.